Sie ist eine deutsche Journalistin mit iranischen Wurzeln, hat einen Buchverlag gegründet und verantwortet Kulturdokumentation bei Arte. Sie schreibt über Feminismus, Gleichstellung und Gleichberechtigung und ist auch Mutter zweier Söhne. Und sie hat sich gefragt, wie wirkt sich meine feministische Grundhaltung auf die Erziehung meiner Söhne aus? Ich freue mich sehr, dass ihr heute da ist, Sheila Beschert, Autorin des Buches Söhne großziehen als Feministin.
Vielen Dank für die Einladung, Sandra.
Sheila, wir wollen erstmal ein bisschen mehr über dich sprechen und dich kennenlernen. Du bist in Karlsruhe geboren, hast aber familiäre Wurzeln im Iran. Erzähl mal, wie du aufgewachsen bist.
Ja, sehr gerne. Also genau, ich bin in Karlsruhe geboren. Meine Mutter kommt aus dem Allgäu, aus einem ganz kleinen Dorf im Allgäu in der Nähe von Kempten. Und mein Vater kommt aus Shiraz im Iran. Und wenn man mich fragt oder wenn man mich näher kennenlernen will, ist, glaube ich, nicht diese geografische Verortung interessant, sondern diese inhaltliche Verortung, die meine Eltern mir mitgegeben haben. Also meine Mutter in diesem Dorf, in dem sie groß geworden ist, das kann man sich fast nicht mehr vorstellen, gab es tatsächlich für Mädchen eigentlich keine großen Perspektiven. Das war ja in Deutschland so, dass meine Mutter eigentlich nicht studieren sollte, zum Beispiel im Vergleich zu ihren Brüdern. Sie musste sich sehr, sehr viel erkämpfen, ist dann Feministin geworden auf diesem schweren Weg des Erkämpfens und des Widerstands. Mein Vater wiederum ist im Iran groß geworden in seiner sehr progressiven Familie. Und entgegen allem, was man sicherlich über den Iran denkt, war das in seiner Familie wiederum so, dass die einzige Tochter sehr gefördert wurde. Die sollte im Ausland studieren, die sollte einen sehr guten Job bekommen. Und in diesem in diesem Zusammenspiel meiner Eltern bin ich groß geworden und ich glaube, das sagt ganz, ganz viel dann über mich aus und über meine Einstellung, auch über mein Buch und über alles, was wir heute besprechen werden.
Jetzt bist du ja auch oder gehörst der Baha'i an, das ist eine religiöse Minderheit im Iran. Was kennzeichnet diese Gruppe? Was macht die aus?
Genau, es ist die größte religiöse Minderheit im Iran, auch die schwerst verfolgte Minderheit im Iran. Seit sie entstanden ist, vor knapp 200 Jahren, wird sie dort sehr stark verfolgt. Natürlich, weil sie den Anspruch erhebt, nach dem Islam eine neue Religion zu sein, eine eigenständige Religion. Und das hat natürlich meine Familie geprägt, weil es eine große Verfolgungsgeschichte gibt, auch in unserer Familie. Mein Vater ist als Flüchtling gekommen. Wir haben natürlich hier sehr viele Kontakte, auch in Deutschland, in Europa, mit Geflüchteten, die Baha'i sind, die auch stark verfolgt wurden. Und unsere ganze Familie ist dadurch natürlich in der ganzen Welt in einer Diaspora verstreut, von Australien über Europa bis hin in die USA. Das ist ja ein Schicksal, das viele haben, aber das prägt uns natürlich ganz, ganz stark. Und die Prinzipien der Baha'i sind deswegen im Iran so eine große Bedrohung, weil sie viele Freiheiten mit sich bringen. Zum Beispiel gibt es bei uns keinen Klerus. Das wurde eigentlich als allererstes abgeschafft. Und natürlich will ein Mullah-Regime nicht, dass es keinen Klerus mehr gibt. Und das Zweite ist das große Prinzip von Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Das ist wirklich verankert in all unseren religiösen Prinzipien. Daher kommt auch diese Praxis meiner Familie im Iran, dass die Mädchen bevorzugt werden, weil das eigentlich der Kern dieser religiösen Einstellung ist.
Da will ich gleich nochmal drauf zurückgehen, aber wir müssen jetzt einmal über die Situation im Iran sprechen. Wie geht's dir denn, wenn du die Nachrichten verfolgst und auch das Schicksal verfolgst von diesen mutigen Frauen, die sich gegen das Regime stellen?
Ja. Ich denke, es geht mir so wie ganz viele, die das beobachten, dass es dort einfach Licht und Schatten auf einmal zusammenkommen. Und ich glaube, das ist auch das wahnsinnig Faszinierende. Gestern habe ich auf Instagram auch nochmal ein Video gepostet und ein Foto von einer jungen Lehrerin, die in einem Dorf, also wirklich abgelegener geht's kaum im Iran, Lehrerin war, eine sehr junge Frau und sich dort eingesetzt hat für Mädchen natürlich auch und gegen die Verheiratung von minderjährigen Mädchen. Und sie hat eben bei den Frau Leben Freiheit Protesten teilgenommen, wurde dann aus dem Beruf suspendiert und wurde dann auch ins Gefängnis gebracht. Und sie wurde freigelassen und das Erste, was sie macht, ist ein Victory-Zeichen und lässt sich einfach nicht unterkriegen. Und es gibt ein wunderschönes Video auch gerade von ihr, was sie vor ihrer Verhaftung aufgenommen hat, wo sie sagt, meine Hände sind leer. Wir kommen einfach nur mit diesem Ruf nach Freiheit. Und dass diese Bewegung so eine Kraft entfaltet hat auf der ganzen Welt und dass dieser Ruf Frau, Leben, Freiheit so anschlussfähig geworden ist, ja, dass er in alle Branchen ja auch gereicht hat, ja, dass man sagt, es geht um eine generelle Abschaffung von Unterdrückung und auch um diese Erkenntnis, dass wenn es den Schwachen gut geht, geht es eigentlich allen besser. Das ist eben das Faszinierende und das wahnsinnig Inspirierende für mich. Und natürlich, dieser Mut ist unbeschreiblich. Also ich habe eine andere junge Frau kennenlernen dürfen, die gerade nach Deutschland gekommen ist. Und ihr Arm ist quasi zertrümmert worden von Gewehrschüssen. Und sie saß hier in Berlin beim Abendessen und ich habe sie gefragt, was wünschst du dir? Also was willst du? Ich würde denken, wenn einer jungen Frau so etwas passiert, auch dass sie alles hinter sich lassen muss, also sie spricht kein Wort Deutsch, auch kein Englisch, nur Farsi, hat einen kaputten Arm und ist nicht mal 24 Jahre alt. Und sie sagt, ich wünsche mir Freiheit im Iran und ich wünsche mir, dass wir uns alle einig sind. Und das sind die Wünsche einer jungen Frau. Und da muss ich sagen, wer bin ich, dass ich zum Beispiel jetzt in der Situation in Deutschland nicht auf die Straße gehe? Wer bin ich, dass ich nicht auch für Freiheit für andere eintrete? Weil wenn die das schaffen, dann schaffen wir das hier erst recht.
Du hast ja gerade erzählt, also familiär gab es schon mal ein bisschen diese, ich will nicht sagen Konflikt, aber so diesen Widerspruch mütterlicherseits, dass da eher so die Meinung herrschte, also Frauen haben vielleicht andere Aufgaben, aber müssen nicht unbedingt studieren oder müssen nicht irgendwie eine berufliche finanzielle Unabhängigkeit haben, während im Iran in der Familie deines Vaters genau das Gegenteil vorherrscht. Da wurden Frauen erst recht gefördert und man legte Wert auf eine gute Erziehung, gute Ausbildung, um Frauen möglichst die Gelegenheit zu geben, das Beste aus ihren Talenten zu holen. Jetzt haben wir gerade dieses sehr beeindruckende Beispiel von dieser jungen Iranerin gehört. Lass uns mal nach Deutschland schauen. Mhm. Und du hast dich ja selber auch als Feministin bezeichnet, schreibst auch darüber. Wie würdest du den Feminismus hierzulande definieren? Was kennzeichnet den?
Also das ist ganz wunderbar, weil ich glaube, das ist auch so eine kleine Reise, die ich durchmachen durfte durch die Geburt meiner beiden Söhne. Weil ich würde sagen, dass ich den Feminismus meiner Mutter zu 100% gelebt habe, dann noch in dieser Generation, der wir beide, glaube ich, angehören, wo es ganz stark darum geht, als Frau einfach mal dran zu sein jetzt, ja, und sich vorwärts zu boxen und sich durchzukämpfen, auch weil wir es natürlich konnten. Wir hatten die Ausbildung, wir hatten das Studium, wir waren besser in der Schule als die Jungs, wir waren besser im Studium als die Jungs, wir waren auch oft die Fleißigeren im Job. Absolut. Und so weiter und so fort, ja. Und das war für mich das Setting, wo ich sage, ey, wir sind einfach dran, wir sind auch besser, das ist ja überhaupt gar keine Frage. Und dieser Kampf, dieser Widerstand, diese ständige Anstrengung, das war der Feminismus, den ich eigentlich gelebt und gelernt habe, den ich auch vertreten habe als Journalistin. Und diese Zäsur, die meine Söhne reingebracht haben, war schon so, dass ich zum Nachdenken gekommen bin. Und vielleicht ja als kleinen Exkurs, ja. Weil deswegen finde ich zum Beispiel diesen Namen Alpha Women so toll. Weil für mich sagt dieser Name, ich bin einfach hier. Also es ist richtig, dass ich hier bin und es ist kein Geschenk von irgendjemandem und kein sozusagen Gefallen, den mir jemand getan hat, sondern es ist richtig und es ist gerecht, dass ich hier bin.
Und für mich bedeutet es, weil wir gerade bei Alpha Women sind, Alpha, das hatte ich auch schon mal erklärt, bedeutet ja natürlich, dass man Führung ist, dass man vorn ist, das ist der hellste Stern. Ja. Aber wir haben ja auch diese weibliche Seite und es ist auch immer dieser Konflikt, dass man versucht, zwei Welten miteinander zu vereinen. Weil wir sind ja keine Männer, wir ticken auch anders und sind auch vielleicht andere Sachen wichtig. Und trotzdem möchte man ja auch das Beste aus seinen Talenten machen. Total. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auch über Feminismus in Deutschland sprechen, dann haben wir sehr oft die Debatte Quoten, wir haben Förderung und es gibt ja auch landläufig ein bisschen die Meinung, dass eben die Männer zurückstecken müssen, damit sich in der Gesellschaft etwas verändert. Und was vielleicht auch zu einer Ungerechtigkeit führt, aber eben langfristig dann wieder zu einer gerechteren Welt. Jetzt müssen die einen mal zurückstecken, damit sich die gesellschaftlichen Verhältnisse ein bisschen normalisieren und wir uns dann eher wieder auf Augenhöhe begegnen. Jetzt bist du aber auch Mutter.
Ganz genau.
Und dein Mutterherz sagt natürlich auch, ich möchte für meine beiden Söhne das Beste. Ich möchte natürlich, dass sie entsprechend ihren Begabungen, ihren Talenten, ihren Fähigkeiten, Interessen gefördert werden und dass sie vielleicht nicht zurückstecken müssen. Und was macht es mit dir? Du hast ja in deinem Buch Söhne großziehen als Feministin ja genau versucht, diesen Widerspruch mit dir selber zu diskutieren. Es ist ja eine Art Streitschrift. Was sind deine...
Das ist für mich übrigens sehr wichtig, ja? Dieser Untertitel dieses Streitgesprächs mit einem selbst kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich finde, das machen wir eigentlich viel zu selten, ja, aber das können wir gleich nochmal besprechen. Ja, also es ist richtig. Für mich als Frau ist das Leben schwerer, weil es Männer gibt. Es ist ungerechter, es ist gefährlicher. Männliche Gewalt bedroht mich als Frau. Männliche Macht nimmt mir Macht als Frau. So ist das immer noch. Und gleichzeitig merke ich natürlich auch als Mutter von Söhnen, dass sich da ganz andere Fragen stellen. Und ich habe einfach diesen Moment, den, glaube ich, jede Mutter kennt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch so gemacht wird. Also, aber als ich ihn vor 10 und 12 Jahren hatte mit diesem, oh, ich sehe da was bei der Frauenärztin, ist das bei mir so reingetröpfelt. Und ich hatte wirklich als ersten Impuls, der darf kein Arschloch werden. Ich habe sofort mit dieser negativen Sicht auf mein Kind geguckt, weil ich ja als Frau so auf Männer blicke, so negativ.
Andererseits hast du ja immer einen Vater gehabt, der dich gefördert hat, genau, der sehr positiv gegenüber starken Frauen, klugen Frauen eingestellt hat und natürlich auch gesagt hat, ich möchte, dass meine Tochter genauso wird.
Genau, und dieser ganze Prozess, auch natürlich, mein Vater kommt in diesem Buch ganz stark vor, weil ich sehr vieles von dem, was er mir mitgegeben hat, erst annehmen konnte, als ich meine Söhne betrachtet habe. Und dann habe ich mich schon auch gefragt, als Frau geht es mir doch genau darum, dass ich nicht, weil ich eine Frau bin, so und so gesehen werde. Oder weil ich eine Frau mit Migrationshintergrund bin, so und so gesehen werde. Das ist ja gerecht. Ich fordere das so vehement in meinem ganzen Leben ein. Aber dann muss ich ja auch gerecht sein. Also das, was ich sage über Alpha-Woman, ich bin hier und das ist richtig und das ist gerecht, bedeutet für mich auch, okay, und wo muss ich jetzt gerecht sein? Und meinen Söhnen gegenüber bin ich diese Gerechtigkeit natürlich ganz schuldig. Und ich finde, also was mir oft begegnet, wenn ich das so sage, ist, das ist jetzt aber eine sehr privilegierte Sicht, so darauf zu gucken. Ja, wenn zum Beispiel jemand mich auf Quoten anspricht, sage ich genau das. Ich glaube, diese Zeit von Spaltung und ständig diese einzelnen Interessen zu vertreten, wohin hat die uns geführt? Wenn jeder immer nur für sich kämpft, jeder immer nur so für sich, plötzlich schreien wir uns ja alle nur noch an, weil die Interesse und das, ich glaube, diese Zeit ist einfach langsam vorbei. Wir müssen wieder gucken, wie kommen wir zusammen? Wie können wir was gemacht? Warte, den Punkt möchte ich noch zu Ende bringen. Weil das wird mir oft vorgeworfen, dass es eine sehr privilegierte Haltung ist, das zu sagen. Wir müssen zusammenkommen. Aber ich habe ja gerade in meiner Biografie erklärt, dass ich eigentlich zu sehr unterprivilegierten Menschen gehören würde. Ich bin eine Frau, ich werde nicht rein biodeutsch gelesen. Und in der iranischen Community zähle ich zu einer Minderheit, gegen die bitterste Propaganda gefahren wird. Also eigentlich könnte ich sagen, nö, also jetzt bin ich aber sowas von mal dran. Und ich glaube aber, dass das nicht die Lösung ist. Und meine Söhne haben mir das wunderbar gezeigt, weil sie auch noch selber so unterschiedlich sind. Der eine ist so, der andere ist so. Und das zeigt mir dann auch, eigentlich verdient es natürlich genau das, was ich mir wünsche, verdient es jeder Mensch, so als Individuum wahrgenommen und behandelt zu werden, wie er eben ist.
Jetzt habe ich dir natürlich sehr intensiv zugehört, deinen klugen Worten gelauscht und es klang es ein bisschen so, als würdest du sagen, wir Frauen müssen eben dann auch von diesen Ansprüchen zurückkommen. Aber muss man nicht eher die Männer auch dann mitnehmen, dass man nicht sagt, wir Frauen müssen jetzt sich wieder ändern, damit wir eine gerechtere Welt haben, dass also immer alles an uns liegt, sondern müssen wir nicht eher schauen, wie kriegen wir die Männer mit ins Boot, damit es eine gemeinschaftliche Sache ist?
100%, nur ich glaube nicht, indem wir das sagen, dass Männer nicht dran sind. Also da ist wieder dieses Beispiel Iran für mich großartig. Es ist ein patriarchalisches System, es ist ein misogynes System. Die Frauen stehen auf und sagen, Frau, Leben, Freiheit. Und die Männer machen mit. Und in diesen letzten 2 Jahren sind so viele Männer zu mir gekommen, Iraner, und haben gesagt, es ist Zeit, dass die Frauen das Ganze übernehmen. Wir kommen mit. Und das hinzubekommen, es steht so schlecht um Frauen. Wenn wir auf Deutschland blicken, ist doch völlig egal. Blicken wir in den Iran, blicken wir in den Jemen, blicken wir auf Afghanistan. Es steht so schlecht. Aber eigentlich muss doch die Antwort sein, wie gewinnen wir noch viel, 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 viel mehr Menschen für diesen Kampf gegen Ungerechtigkeit. Und ich glaube, wie wir die Männer gewinnen, ist natürlich erstmal einzugestehen, dass die meisten Männer wollen ja auch, dass alle in Freiheit leben. Sie wollen auch, dass alle sicher leben. Männliche Gewalt bedroht ja nicht nur mich. Männliche Gewalt bedroht auch andere Männer. Eigentlich sind Männer die größeren Opfer von männlicher Gewalt, wir reden ja nun nicht darüber, aber sie werden verprügelt, sie werden getötet, sie kommen in Bandenkriegen um und so weiter und so fort. Und das einfach als Gesellschaft zu verstehen, dass ja, es gibt einen Feind, der lautet männliche Gewalt, aber gemeinsam dagegen vorzugehen, das sollte eigentlich die Antwort sein.
Wie reagiert denn einmal deine Familie, dein Mann auf die Debatte und vielleicht auch feministische Kolleginnen oder Feministinnen hier in Deutschland? Du hast ja schon gesagt, zum einen wird dir vorgeworfen, eine sehr privilegierte Sicht. Aber wie geht es einmal innerhalb der Familie? Was sagt dein Mann dazu? Teilt er mit dir diesen Konflikt oder sieht er das auch oder sieht er das ganz entspannt? Oder wie geht ihr privat damit um?
Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Was ich wirklich schön finde, ist, dass also bei uns ist das wirklich eine schöne Reise gemeinsam gewesen, weil sich auch natürlich gesellschaftlich sehr viel getan hat. Und jetzt also sozusagen, um vorne anzufangen, er ist natürlich hundertprozentig stolz. Er unterstützt das alles. Und ich finde es auch wunderschön zu sehen, bei anderen Menschen, wie sie sich öffnen, wie sie auch lernen können, wie sie auch Dinge annehmen können. Und ich glaube, in so einer Partnerschaft solche grundlegenden Sachen annehmen zu können, ist gar nicht so einfach. Also wirklich einzugestehen, das und das habe ich vielleicht falsch gesehen. Das total. Es gibt.
Oder man kann ja auch lernen dann.
Total.
Ne? Also wir sind ja keine Männer. Das heißt, man muss ja, man kann sich bedingt vielleicht hineinfühlen und hineinversetzen, aber trotzdem muss man ja offen sein für deren Erfahrungen und deren Sichtweisen.
Das ist wichtig. Und mir ist es gleichzeitig aber auch total wichtig, dass meine Familie überhaupt nicht mit einbezogen wird. Also in dem Buch kommt mein Mann namentlich nicht vor. Meine Kinder haben einen anderen Namen. Und ich schreibe auch an einer Stelle, das Streitgespräch mit mir selber ist auch wirklich eine Selbstbeschäftigung. Ich möchte nicht irgendjemanden sozusagen dafür haftbar machen oder ausnutzen dafür, was ich mir da eben für Gedanken und so. Und deswegen gibt es bei mir auch wenig Erziehungstipps oder sowas, weil es geht wirklich für mich um diese Selbstbeschäftigung und dieses selber kohärent wieder aus einer Sache rauszu. Weil ich hatte ein ganz starkes Störgefühl von Dissonanz bei mir selber. Und das musste ich erstmal in diesem Buch aufarbeiten.
Also kann man ja sagen, es geht ja darum, andere Frauen und auch Männer zum Nachdenken anzuregen und überhaupt das Bewusstsein für bestimmte Punkte nochmal zu öffnen.
Ja.
Hast du denn eine, ich will nicht sagen Forderung oder einen Wunsch an unsere Gesellschaft oder Politik, was du dir wünschen würdest, was sich ändern sollte oder was man vielleicht anders betrachten sollte?
Ich knüpfe das auch vielleicht an deine Frage nochmal, wie die Reaktion der Feministen war. Ich finde es ganz interessant, weil ich merke schon, es trifft so einen Kern, weil viele Mütter von Söhnen fühlen sich sehr, sehr angesprochen und fühlen sich auch von diesem Konflikt sehr angesprochen. Und das finde ich wunderschön. Was mich oft dann ärgert, ist, dass mir auch immer wieder auffällt, dass dieses Müttersein in der ganzen feministischen Debatte so negativ behaftet wird. Und es wird als eine Schwere oder als etwas, was Frauen an etwas hindert und wovon Frauen ja auch befreit werden müssen, damit sie arbeiten können und so weiter gesehen. Und ich finde das ganz wichtig. Wir müssen alle arbeiten, wir müssen alle unser Geld verdienen und so weiter und so fort. Aber ich sehe das sozusagen so unideologisch, das Ganze mit diesem beruflichen Tätigsein. Und ich finde, diese Rolle von Müttern wird im Feminismus viel zu wenig geschätzt. Weil eigentlich muss man ja sagen, wenn man wirklich was ändern will, auch wenn man auch die ganze Zeit sagt, die Männer müssen und die Männer sollen und so, dann sind doch Mütter von Söhnen die größte Ressource für den Feminismus. Weil wir sitzen doch da und wir erziehen diese nächste Generation von Männern. Wenn wir was ändern wollen, dann doch da. Und ich glaube, das wäre für mich zum Beispiel so ein Punkt, dass man da nochmal auch wirklich ohne diese Ideologie, was Mutter und so weiter bedeutet, rangeht. Und gesellschaftlich finde ich schon diesen Impuls wichtig. Wenn ein Kampf gegen Ungerechtigkeit zu neuer Ungerechtigkeit führt, würde ich ihn nochmal überdenken und schon überlegen, was bedeutet das für das große Ganze eigentlich?
Ich glaube, man kann sagen, dass die Herausforderung ist, wie entwickeln wir uns wirklich weiter von diesem ganz knallharten Feminismus, dass man jetzt auch neue oder andere Denkweisen, Positionen zulässt, dass man einfach nicht mehr so schwarz-weiß Punkte sieht, sondern dass wir gucken, wie kriegen wir vielleicht auch gute Kompromisse oder ein Grau hin, damit wir nicht für neue Ungerechtigkeit sorgen, sondern für neue Chancen und für neue Horizonte. Und ich glaube, dein Buch ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Und wenn ihr mitdiskutieren wollt, wenn ihr eure Meinung sagen wollt, dann schreibt sie doch bitte unten in die Kommentare. Und dein Buch Söhne erziehen als Feministin ist im Hansa Verlag erschienen und wir werden auch unter all euren Kommentaren oder Likes ein Buch verlosen und freuen uns sehr auf den Austausch mit euch. Und Sheila, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Vielen Dank für deine klugen und flammenden Worte. Und ja, ich glaube, das macht auch Alpha Woman aus, dass wir Welten verbinden, dass wir Kontraste vereinen und etwas Neues, Positives schaffen.
Wunderbar. Viel mehr und in unserem Leben.
Genau.
Danke.